SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Die 7 größten Industrienationen verständigen sich auf eine internationale Mindeststeuer. Millionen Masken für die Tonne? Der Spiegel sieht einen Skandal, das Bundesgesundheitsministerium kein Problem. Und Brandanschlag auf die Synagoge von Ulm. Politik, Kirchen und Einwohner zeigen sich entsetzt. Das sind 3 unserer Themen bis 6:30. Los geht es mit dem internationalen Steuersystem. Konzerne, die keine Steuern zahlen, zumindest nicht dort, wo sie ihr Geld verdienen. Das ist seit langem ein Ärgernis und betrifft in erster Linie, aber nicht nur, die Digitalkonzerne wie Google oder Facebook. Und es betrifft all die Länder, die ihr Wirtschaftswunder nicht über Steuerdumping finanzieren. Die größten Industrienationen vorneweg. Und so war es eher verwunderlich, dass diese Staaten bisher nicht zu einer gemeinsamen Linie gefunden hatten. Das ist nun anders. Die Finanzminister der G7-Staaten haben sich jetzt nämlich auf eine globale Mindeststeuer geeinigt. Damit ist das Problem zwar sicher noch nicht aus der Welt, aber die Steueroasen werden damit zumindest ein wenig uninteressanter. Aus London berichtet Christoph Prössl.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, war zufrieden mit dem Ergebnis des G7-Treffens. Die Einigung auf einen Mindeststeuersatz sei eine sehr gute Nachricht für die Steuergerechtigkeit und die Solidarität und eine schlechte für Steueroasen in aller Welt.
Das ist ein großer historischer Durchbruch. Die Zeit des Steuersenkungs- und Dumpingswettbewerbs ist zu Ende. Es gibt jetzt die große Aussicht darauf, dass wir uns weltweit endgültig verständigen auf Mindestbesteuerungsregelungen für Unternehmen. Und das ist etwas, an dem ich sehr viele Jahre gearbeitet habe. Ich bin sehr froh darüber, dass wir so weit gekommen sind.
Scholz nannte die Einigung historisch, ebenso wie der britische Finanzminister und Gastgeber Rishi Sunak.
I'm delighted to announce that today, after years of discussion, G7 finance ministers have reached a historic agreement to reform the global tax system.
Dabei ist die Vereinbarung gerade mal ein erster Schritt, wenngleich auch ein wichtiger. In den kommenden Wochen werde sich jetzt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, mit den Beschlüssen beschäftigen, sagte Scholz. Außerdem steht ein Treffen der G20 Finanzminister an, bei dem auch die Vertreter von Indien, Brasilien und China mit am Tisch sitzen. Auch diese Runde wird sich mit dem Mindeststeuersatz beschäftigen, sagte Rishi Sunak.
You know, it's complicated and this is the first step. This is agreement amongst G7 finance ministers and next month we'll have a G20 finance ministers summit to make further progress.
Beschlossen haben die Minister einen Mindeststeuersatz von 15%. Außerdem sollen die Unternehmen dort versteuern, wo sie Umsätze erlösen. Bislang können Konzerne Gewinne verschieben und so einer Besteuerung in Ländern mit höherem Steuersatz entgehen. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hatte sich einen höheren Steuersatz als 15% erhofft. Experten halten einen höheren Satz allerdings für unrealistisch. Selbst in der EU gibt es Staaten, die Konzerne mit niedrigen Sätzen anlocken, wie etwa Luxemburg, die Niederlande oder Irland. Der irische Finanzminister klang nach der Einigung zurückhaltend. An dem Prozess der OECD für eine weltweite Steuerreform seien fast 140 Länder beteiligt, sagte er. Jede Einigung müsse den Interessen großer, aber auch kleiner Länder dienen. Irland hat einen Steuersatz von 12,5%. Eine globale Mindeststeuer von 15% würde laut einer Studie der Europäischen Union zusätzlich 50 Milliarden Euro in die Kassen spülen. Einer früheren OECD-Schätzung zufolge könnte die geplante globale Steuerreform pro Jahr bis zu 100 Milliarden Dollar zusätzlich bringen. Christoph Prössl, London.
Die lange Pandemie und der frische Wahlkampf. In diesem Sommer haben wir beides und das geht nicht wirklich gut zusammen. Eine nüchterne und halbwegs objektive Betrachtung von Maßnahmen, Erfolgen und Misserfolgen ist kaum noch möglich. Schönreiterei auf der einen Seite und Skandalisierung auf der anderen bestimmen das Meinungsbild. Heute geht es um FFP2-Masken. Als Deutschland die im vergangenen Frühjahr dringend brauchte, war guter Rat ebenso teuer wie die wenigen Masken, die auf dem weltweiten Markt vorhanden waren. Schlicht, weil buchstäblich alle Welt sie da brauchte, und zwar schnell. Laut einem Bericht im Magazin Spiegel hat das Bundesgesundheitsministerium damals hunderte Millionen von Masken im Ausland eingekauft, die den Sicherheitsstandards nicht entsprochen haben. Sie sollen unbenutzt geblieben sein und nun in die Notfallreserve wandern, so schreibt es der Spiegel. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet Uwe Jahn.
Das Magazin bezeichnet die Masken wegen unzureichender Filterleistung als unbrauchbar. Die Pressestelle von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, hält in einer Stellungnahme dagegen.
Das Bundesgesundheitsministerium hat strikt auf Qualität geachtet. Soweit das Ministerium bei seinen Testverfahren die Mangelhaftigkeit von Material festgestellt hat, hat es die Ware nicht abgenommen und nicht bezahlt. Dies ist der Grund für die zahlreichen zivilgerichtlichen Verfahren vor dem Landgericht Bonn.
Auf den konkreten Vorwurf, das Bundesgesundheitsministerium habe auf die Prüfung unter hohen Temperaturen verzichtet, reagiert das Ministerium mit diesem Hinweis.
Die in einzelnen Bereichen des Arbeitsschutzes relevante Erhitzung auf 70 Grad Celsius wurde nicht vorgenommen, da sich diese Konstellation im pandemischen Geschehen nicht stellt.
Allerdings sind laut Spiegel auch die sogenannten Gebrauchssimulationen entfallen. Dabei müsste getestet werden, wie die Masken sich verändern, wenn sie 20 Minuten lang getragen werden. Das Bundesgesundheitsministerium schreibt dazu, die Verfahren seien wissenschaftlich abgesichert gewesen und überprüften speziell die infektionsschützende Wirkung der Masken. Der Spiegel berichtet außerdem, die Masken hätten an Behinderte und Obdachlose verteilt werden sollen. Dies hatten Politiker von SPD und Linken scharf kritisiert. In einer weiteren Stellungnahme erklärt das Bundesgesundheitsministerium dazu, bei der Lieferung von Masken an Einrichtungen der Obdachlosen- und Eingliederungshilfe habe zu jeder Zeit der bestmögliche Schutz für die Betroffenen im Vordergrund gestanden. Nach Angaben des Spiegels sollen die in Rede stehenden Masken nun in der Nationalen Reserve des Bundes vorgehalten und nach Ablauf ihres Verfallsdatums entsorgt werden. Das Ministerium erklärt inzwischen, diese Berichterstattung treffe nicht zu, es gebe keine Entscheidungen über die Vernichtung von Warenbeständen. Und weiter:
Der Bund hält in der Nationalen Reserve verschiedene Versorgungs- und Verbrauchsgüter vor. Unter anderem handelt es sich dabei um partikelfiltrierende Halbmasken. Für diese Infektionsschutzmasken liegt eine Multitypen-Sonderzulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizintechnik als zuständiger Bundesoberbehörde vor.
Fazit: Die Notlage in der Pandemie Anfang 2020 wirft einen langen Schatten. Erreicht, wie es aussieht, bis zur Bundestagswahl im Herbst 2021.
Corona und das Geld. Nicht nur in Deutschland wird da gestritten, auch auf europäischer Ebene gibt es da seit langem eine heftige Auseinandersetzung mit immer neuen Wendungen. Nachdem man sich unter großen Mühen auf eine viele Milliarden Euro schwere Nach-Corona-Aufbaufonds geeinigt hatte, streitet man nun über dessen Verwendung. Die soll grün und digital sein, so hat man es festgelegt. Das Geld soll also der Modernisierung der Mitgliedstaaten dienen oder dem Klimaschutz oder am besten beiden. Doch was das konkret heißt, darüber ist man sich alles andere als einig, berichtet unser Korrespondent Holger Beckmann aus Brüssel.
Für EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis ist alles auf einem guten Weg in Europa, wirtschaftlich gesehen. Schon Ende nächsten Jahres, sagt er, würden alle EU-Mitgliedstaaten bei ihrer Wirtschaftskraft wieder das Vorkrisenniveau erreichen, also bei ihrem Bruttoinlandsprodukt wieder anknüpfen an die Zeit vor Corona. Das sei, so Dombrovskis, dem starken und gemeinsamen Handeln der Europäischen Union zu verdanken. Er meint damit, die Europäische Zentralbank, die mit massiven zusätzlichen Staatsanleihekäufen die ökonomische Situation stabilisiert habe und weiter stabilisiere, und er meint den europäischen Corona-Rettungsfonds Next Generation EU mit seinen 750 Milliarden für Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz und Digitalisierung vor allem, so ist es festgeschrieben. Auch für Bundesfinanzminister Olaf Scholz sind damit die entscheidenden Weichen gestellt.
Dank des Aufbaufonds erhalten alle Mitgliedstaaten, alle, die notwendigen finanziellen Ressourcen, um ambitionierte Aufbaupläne umzusetzen.
Allerdings, dass es wirklich so kommt, daran wachsen in Brüssel mittlerweile deutliche Zweifel. Inzwischen haben nämlich die meisten EU-Staaten ihre Ausgabenpläne für die Mittel aus dem Next Generation Fund eingereicht, und daran zeige sich, dass eben längst nicht alle mit den Zukunftsinvestitionen so ehrgeizig seien, wie sie es eigentlich müssten, sagt Damian Böselager von der Europäischen Volt-Partei, der den Fonds und die Auszahlungsbedingungen für das Europäische Parlament mitverhandelt hat.
Diese Voraussetzung, schon im Aussetzen des eigenen Plans zu sagen, wir wollen gerne grundsätzlich dafür sorgen, dass Wettbewerbsfähigkeit und Innovation fördert, das scheint irgendwie nicht so wirklich der Fall zu sein.
Beim Thema Klimaschutz versuchten EU-Mitgliedsländer, geplante Ausgaben der Kommission als grüne Investitionen zu verkaufen, obwohl sie das oft gar nicht seien. Beispiel Deutschland.
90% der im deutschen Aufbauplan vorgesehenen Ausgaben fördern den Klimaschutz,
sagt der Bundesfinanzminister. Stimmt so nicht, meint Damian Böselager. Denn in diesen 90% steckten zum Beispiel auch Kaufprämien für Hybridautos, also für Fahrzeuge, die zwar einen Elektromotor haben, aber nach wie vor auch eine Verbrennungsmaschine. Bei großen und schweren SUVs ist das eine beliebte Kombination. Im Kurzstreckenbetrieb elektrisch, auf der Autobahn im Diesel- oder Benzinmodus. Für Böselager funktioniert echter Klimaschutz so nicht.
Wir gehen in Richtung E-Auto. Hybrid ist ganz oft schon kritisiert worden dafür, dass es tatsächlich nicht wirklich den Verbrauch reduziert. Ich meine, wenn man sich entscheidet, das überhaupt in den Plan aufzunehmen, dann muss man es nicht gleich noch als grün klassifizieren.
Greenwashing nennt man das in Brüssel. Ein anderes Beispiel, Italien. Die italienische Regierung will mit dem Corona-Fonds aus Brüssel Modernisierungen der Heizungsanlagen in Gebäuden fördern und das sogar mit einem sogenannten Ökobonus. Wer investiert, soll das nicht nur vollständig finanziert bekommen, sondern auch noch 10% der Summe zusätzlich. Für eine neue Heizung, die 10.000 Euro kostet, gibt es dann also 11.000. Das allein wäre nicht problematisch, meint Böselager, aber im italienischen Plan sei eben nicht genau festgelegt, wofür es diesen Ökobonus gebe. Man könne ihn beispielsweise auch für den Austausch einer alten Gasheizung gegen eine neue bekommen. Auch das sei klimapolitisch bedenklich. Kritiker im EU-Parlament rechnen deshalb vor, wenn auf solche und ähnliche Weise nur 5% der Corona-Aufbaugelder ausgegeben würden, dann hätte Europa 10 Milliarden Euro in den Sand gesetzt.
Morgen wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt und das ist in vielerlei Hinsicht keine Wahl wie jede andere. Sie wird als Stimmungstest vor der Bundestagswahl im Herbst gesehen und als Osttest für den bundesweiten Höhenflug der Grünen. Die AfD wird wohl ganz vorne mitmischen, so weit vorne wie sonst nie. Könnte sie vielleicht sogar stärkste Fraktion werden? Und was kommt nach dieser Wahl? Kommt es zur ersten sogenannten Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP oder bleibt es bei Kenia mit den Grünen statt der FDP? Überhaupt, was sind die Lehren, die man aus dieser bisher einmaligen Regierungszusammensetzung ziehen kann? Dieser Frage ist Ronald Neuschulz für uns nachgegangen.
Es rumste und rauchte gewaltig. Mehrfach stand Sachsen-Anhalts Kenia-Koalition am Abgrund. Allzu oft zu linken Landeschef Stefan Gebhardt habe sich das Dreierbündnis nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können.
Gute Politik kann man nur machen, wenn Parteien miteinander koalieren, die auch große Schnittmengen miteinander haben. Dafür braucht man einen großen Konsens in der Politik und den gibt es zwischen den Kenia-Fraktionen einfach nicht.
Vor allem CDU und Grüne gerieten auf offener politischer Bühne mehrfach aneinander. Streit um die Erhöhung der Rundfunkbeiträge, Zoff um das Naturmonument Grünes Band entlang der innerdeutschen Grenze, böses Blut wegen eines Seilbahnprojektes im Hochharz. Im Laufe der Zeit habe man gelernt, auch solche Situationen zu entschärfen, so Rüdiger Erben, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD.
Was sicherlich alle Beteiligten noch mehr lernen müssen, dass zu einer Koalition auch gehört, dem anderen etwas zu gönnen. Und ich glaube, daran hat es immer mal gemangelt. Da könnte eine neue Konstellation mit mehreren Partnern sicherlich erfolgreicher und besser sein, als wir das in den letzten Jahren waren.
Und weil Gönnen können eben nicht zu den Stärken dieser Koalition gehörte, hatte vor allem CDU-Fraktionschef Siegfried Burgwardt regelmäßig alle Hände voll zu tun. Wiederholt hieß es aus den Reihen der deutlich größten Fraktion, man lasse sich von Grünen und SPD zu oft unterbuttern, am Nasenring durch die Arena schleifen. Doch auch derlei Brandherde, so Burgwardt, wurden gelöscht.
Wenn man nicht 51% der Stimmen erreicht, kann man nicht 100% seines Wahlprogramms umsetzen. Ich will damit sagen, als Demokrat muss ich akzeptieren, dass ich Kompromisse, um größeres Unheil zu verhindern, eingehen muss. Und da muss ich auch bereit sein, Abstriche von der eigenen Programmatik zu machen, so schwierig wie das ist.
Dass dennoch einige CDU-Abgeordnete mehrfach den Blinker in Richtung AfD setzten, sorgte für zusätzliche Spannungen. Aus Sicht von AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner gab die Kenia-Koalition kein gutes Bild ab. Seine eigene Fraktion sei politisch weitgehend isoliert worden.
Man muss damit leben, dass man ausgegrenzt wird in diesem Parteienspektrum. Wir haben Verfassungsklagen und auch Untersuchungsausschüsse hier ins Land gebracht, die wichtig waren für dieses Land.
Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lödemann indes hätte sich noch öfter klare Kante gegen die AfD gewünscht.
Insbesondere aus der Reihe der CDU sind immer wieder Avancen nach rechts gemacht worden. Und solche Unklarheiten verträgt Demokratie nicht. In einem nächsten Koalitionsvertrag müssen wir sehr viel genauer und sehr viel deutlicher formulieren, was mit Bollwerk gegen rechts gemeint ist, dass also jegliche gemeinsame Handlung nicht stattfinden darf.
Dafür stand auch bisher schon Ministerpräsident Haseloff. Mehr als einmal hatte der versichert,
dass es keinerlei Zusammenarbeit, Kooperation, selbst indirekte Entscheidungsprozesse mit der AfD geben darf. Dass es auch vermieden werden muss, dass die AfD eine Steuerungsmöglichkeit über unsere Gesellschaft bekommt.
Denn genau das war schon vor 5 Jahren der Hauptgrund für CDU, SPD und Grüne, sich auf das Wagnis Kenia-Koalition überhaupt einzulassen.
Es war schon ein seltsames Verhältnis. Ex-US-Präsident Trump und die sozialen Medien. Einerseits kommunizierte Trump mit großer Vorliebe über sie, vor allem über Twitter. Andererseits machte er aus seiner Abneigung gegen die Konzerne nie einen Hehl. Vor allem aber zeigte er, wofür Social Media, ganz abseits von Katzenbildern, genutzt werden kann. Für eine Kommunikation der Mächtigen und Einflussreichen, die frei ist von jedem Ansatz eines Korrektivs. Die Anhänger nicht nur in eine Blase holt, sondern auch in der Lage ist, aus ihnen so etwas wie eine Sekte zu machen. Dieses Problem ist noch lange nicht gelöst und das scheint den Managern, zumindest bei Facebook, auch durchaus bewusst zu sein. Dort hat man nun nämlich beschlossen, Trump auch weiterhin auszusperren, wie unser Korrespondent Markus Schuler aus San Francisco berichtet.
Im Zuge der Sperrung von Trump hat das soziale Netzwerk sein Regelwerk überarbeitet, erklärt Facebook-Kommunikationschef Nick Clegg im Gespräch mit der ARD. Egal, ob es sich um den Papst, die Königin von England oder den US-Präsidenten handelt, sie können eine mächtige Person oder ein ganz normaler User sein. Unsere Botschaft ist klar: keine Verbreitung von Gewalt via Facebook. Entstanden ist ein Lex Facebook, das jetzt keinen Unterschied mehr zwischen einem normalen User und prominenten Politiker macht. Trump hat demnach die zweithärteste Strafe bekommen. Eine Stufe höher ist der lebenslange Ausschluss von dem sozialen Netzwerk. Bis Anfang Januar 2023 wird der ehemalige US-Präsident nicht auf seine Social-Media-Konten bei Facebook und Instagram zugreifen können. Nicht nur, weil er damals den rechten Mob aufgewiegelt, sondern nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols in Washington mit 5 Toten auch Sympathien für die Angreifer gezeigt, sowie die Wahlen als gestohlen bezeichnet hat.
We love you. You're very special. We had an election that was stolen from us.
Dass Trump sein Facebook-Konto nach den 2 Jahren automatisch zurückbekommt, ist nicht sicher, betont Kommunikationschef Clegg. Trump muss sozusagen gute Führung in den kommenden Monaten unter Beweis stellen. Wenn wir Anfang 2023 gemeinsam mit Experten feststellen, dass eine erhöhte Gefahr für instabile Verhältnisse und eine Gewaltbereitschaft vorherrscht, dann behalten wir uns das Recht vor, seine Kontosperre nicht aufzuheben. Auch wenn Facebook seine Regeln für Verstöße nun transparent gemacht hat, einen Punkt hat der Konzern nicht verändert. Politikerbeiträge und bezahlte Anzeigen sollen weiterhin von Faktenchecks ausgenommen bleiben. Kritiker sagen, das erlaubt es Politikern zu lügen. Paul Barrett, stellvertretender Direktor am NYU Center für Menschenrechte, sagt dem Radiosender NPR, es hängt jetzt viel davon ab, ob Facebook seine Regeln durchhält. Das könnte für einige Politiker eine Wende bedeuten, denn viele äußern sich online extrem und verantwortungslos. Donald Trump hat sich nach Bekanntgabe der Sperre erbost gezeigt. Er warf Facebook Zensur und eine Beleidigung seiner 75 Millionen Wähler vor. Im Weißen Haus gab sich die Sprecherin von US-Präsident Biden, Jen Psaki, skeptisch. Es erscheine ziemlich unwahrscheinlich, sagte sie, dass das Zebra in den nächsten 2 Jahren seine Streifen ändern wird.
Feels pretty unlikely that the zebra is going to change his stripes over the next 2 years. We'll see.
Fakt ist, die Sperre Trumps zeigt Wirkung in den USA. Er ist viel weniger in der medialen Öffentlichkeit. Und auch sein Blog, das erst vor einem Monat online gegangen war, hat er wegen niedriger Klickzahlen wieder eingestellt.
In Ulm ist heute Morgen ein Brandanschlag auf die Synagoge verübt worden. Verletzt wurde niemand, auch der Sachschaden ist gering, dennoch ist das Entsetzen groß, denn ein Anschlag ist ein Anschlag. Aus Ulm, Isabella Hafner.
An einer Ecke der Ulmer Synagoge auf dem Weinhof ist ein etwa 1 Meter großer schwarzer Rußfleck zu sehen. Das Ergebnis des Brandanschlags von heute Morgen. Polizeisprecher Wolfgang Jürgens.
Ein Zeuge hat uns gegen 8 Uhr angerufen. Er hat kurz zuvor einen Mann gesehen, der über den Weinhof gegangen sei, hat dann an der Synagoge eine Flüssigkeit ausgeleert und angezündet. Und dank dessen, dass dann auch die Feuerwehr wenige Minuten später da war, hatte sie die Flammen auch schnell gelöscht, sodass lediglich die Fassade jetzt verrußt ist und eine Glasscheibe verrußt ist.
Der Täter konnte Richtung Altstadt fliehen. Nach Angaben des Zeugen soll er etwa 1,80 Meter groß sein. Er trug einen dunklen Kapuzenpulli und eine weiße Schutzmaske.
Die Polizei hat dann sofort eine umfangreiche Fahndung eingeleitet. Wir haben auch viele Kräfte jetzt zusammengezogen. Wir gehen momentan von einer versuchten Brandstiftung aus.
Anwohner des Weinhofs in direkter Nachbarschaft der Synagoge reagierten entsetzt auf die Tat.
Einfach traurig, dass sowas passiert.
Ich finde es furchtbar, also schrecklich.
Ich wurde heute Morgen schon durch die Polizei befragt, ob mir irgendetwas Auffälliges vorgekommen ist. Aufgrund der letzten Ereignisse, gerade im Nahen Osten, haben wir halt auch mitbekommen, dass halt meistens Jugendliche mit einer Palästina-Flagge unterwegs waren und auch schon öfters mal das Gebäude bespuckt haben beim Vorbeigehen und so weiter. Also das ist schon mir aufgefallen.
Betroffen zeigte sich der Rabbiner der jüdischen Gemeinde Ulm, Schnör Trepnik. Er wollte sich aber mit Hinweis auf den Schabbat nicht vor dem Mikrofon äußern. Nur so viel, er gehe nicht von einer spontanen, sondern einer gezielten Tat aus. Das vermutet auch der Antisemitismusbeauftragte des Landes, Michael Blume.
Wir hatten in Ulm anti-jüdische, anti-israelische Plakate. Insofern passt jetzt leider dieser Anschlag möglicherweise da gut ins Bild. Heute ist auch der Jahrestag des Sechstageskrieges von 1967. Das heißt, ich kann leider nicht ausschließen, dass es also ein Anschlag ist, der tatsächlich Jüdinnen und Juden dafür hasst, für das, was in Nahost geschieht. Und da kann man eben sehen, dass der Antisemitismus immer Vorwände findet, um jüdisches Leben anzugreifen.
Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobel verurteilten den Anschlag. Es werde nun ein besserer Schutz jüdischer Einrichtungen geprüft. In Ulm wird es heute Abend eine Mahnwache vor der Synagoge geben, an der sich Vertreter christlicher Kirchen und auch Oberbürgermeister Gunter Zisch beteiligen werden.
Das war ein feiger Brandanschlag und es zeigt Schaden. Die vielen antisemitistischen Vorfälle und Demonstrationen wollen den Konflikt aus dem Nahen Osten auch nach Ulm tragen. Deshalb verurteilen wir diese Tat aufs Schärfste.
Morgen um 11 Uhr wollen außerdem Christen aus Ulm und Neu-Ulm ihre Solidarität mit den jüdischen Bürgern der Stadt auf dem Münsterplatz bekunden.
Und jetzt, wie immer an dieser Stelle, unsere Kolumne.
SWR 2. 2 Minuten mit Jan Seidel.
Die Umweltaktivistin Luisa Neubauer hat uns in dieser Woche wieder was Tolles vorgeschlagen. Neubauer findet, die Kirchen sollten mehr für den Klimaschutz tun. Denn, sagt Neubauer, die Kirchen haben jeden Grund, sich dafür einzusetzen, dass die Schöpfung bewahrt bleibt. Da ist sicherlich viel Bedenkenswertes dran. Nun ist es so, dass Papst Franziskus erst vor kurzem Wirtschaft und Politik dazu aufgerufen hat, sich für mehr Umweltschutz einzusetzen. Er hat gesagt, wir müssen heute für ein Morgen aller arbeiten. Auch da ist viel Bedenkenswertes dran. Es bleibt die Frage, kann die Kirche vielleicht noch mehr tun, als nur an andere zu appellieren? Kann sie selbst auch mit gutem Beispiel vorangehen? Nach meiner sehr unzureichenden Erfahrung hat die Kirche beim Klimaschutz eine gemischte Bilanz. Viele Gotteshäuser sind sehr alt, das spricht für Nachhaltigkeit. Und man kann den Gemeinden sicherlich nicht vorwerfen, sie würden ihre Gotteshäuser übermäßig stark heizen. Meistens sind die eher kühl gehalten. Auf der anderen Seite sehen wir einen enormen CO2-Verbrauch, zum Beispiel durch die ganzen Kerzen oder den Weihrauch. Hier könnte man vielleicht mal über Alternativen nachdenken, ohne auf liebgewonnene Rituale verzichten zu müssen. Vielleicht ist die große Stärke der Kirche aber auch eher die Überzeugung, der Glaube, das Affirmative. Und hier wäre, ohne großen finanziellen Aufwand, recht viel möglich.
So könnte man aus Rom heraus verstärkt daran erinnern, dass Jesus fast nur ökologisch zu Fuß unterwegs war, sogar über Wasser, und dass er fast ausschließlich regionale Produkte zu sich genommen hat. So vermutlich auch beim letzten Abendmahl. Falls das nicht reicht, könnte die Kirche auch noch einen Schritt weitergehen und über ihre Gebote nachdenken. Kleine Änderung, große Wirkung. Du sollst nicht deines Nächsten Wald begehren oder auch du sollst Vater und Mutter Natur ehren. Vielleicht muss man aber auch nicht über jedes Stöckchen springen, das einem hingehalten wird.